my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 22. Juni 2017. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland. 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zuerst zum Themenüberblick. In der politischen Arena Grundeinkommen bedingungslos. BKA und Nazis düpieren NSU-Untersuchungsausschuss. Zu den Nachrichten. Antisemitische Schmierereien in Freiburg. Über die Pfingstfeiertage wurden die Sprüche Free Palästina und FCK Israel jeweils begleitet von einem Hammer- und Sichelsymbol sowie einem Stern in roter Farbe an die Außenwand des Studierendenhauses in der Belfortstraße 24 geschmiert. Das Referat gegen Antisemitismus und der ASTA der Uni Freiburg gingen nun in die Öffentlichkeit und verurteilen diese Aktion ausdrücklich als antisemitischen Akt. Laut den beiden Studentenorganisationen stellt diese Parole das Existenzrecht des Staates Israel grundsätzlich in Frage und sind damit klar antisemitisch. In Kombination mit Free Palestina, ein Ausruf, welcher historisch nicht etwa für eine Zwei-Staaten-Lösung, sondern vor allem durch die Hamas und andere radikale Gruppen geprägt, für einen palästinensischen Staat auf dem gesamten Gebiet zwischen Jordan und dem Mittelmeer steht, bestätigt sich der Antisemitismus der TäterInnen. Es wird die Abschaffung Israels als einem Staat gefordert, der Jüdinnen und Juden als Schutz vor Antisemitismus dient. Der Studierendenrat behält sich rechtliche Schritte gegen den Vorfall vor. Aus- und Weiterbildungsoffensive für Erzieher und Erzieherinnen überfällig. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Südbaden fordert dringend eine Aus- und Weiterbildungsoffensive für Beschäftigte in Kindertagesstätten. Allein in Südbaden fehlen laut Verdi für die nächsten 2 bis 3 Jahre 1000 Kita-Arbeitskräfte. Die Lücke zwischen dem wachsenden Angebot an Kita-Plätzen und dem für eine sachkundige und qualifizierte Betreuung notwendigen Fachpersonal wird immer größer. Infolge der deutlichen Ausweitungen des Angebots an Kita-Plätzen, zuletzt durch den vom Deutschen Bundestag beschlossenen Ausbau um 100.000 Plätze, hinke die Personalausstattung immer deutlicher hinter dem Betreuungsbedarf und den fachlichen Anforderungen hinterher. Die Ausbildungskapazitäten müssen dringend aufgestockt und die Ausbildung muss attraktiver gemacht werden. Fachlicher Standard muss dabei die staatlich anerkannte Erzieherin sein, sagte Verdi Fachsekretär für Sozial- und Erziehungsdienste Roland Blanke am Donnerstag. Dreck erfolgreich exportiert. Vater Rhein und seine Nebenflüsse sind wieder in einem passablen Zustand, abgesehen von Mikroschadstoffen. Lachse ziehen, wenn auch in viel zu geringer Stückzahl, durch den Rhein zu alten, neuen Laichstellen. Die Investitionen von Milliarden in den Bau von Kanalnetzen und Kläranlagen waren erfolgreich. Eine erweiterte Erklärung für den jetzt wieder sauberen Rhein hat der Limnologe beim AK Wasser im BBU, Niklaus Geiler. Die Chemieunternehmen der Rheinanliegerstaaten stellen viele Grundchemikalien nicht mehr am Rhein her, sondern kaufen in Indien oder China zu billigsten Weltmarktpreisen ein. Vergleichsweise geringe Konzentrationen an Industriechemikalien im Rhein stehen damit hohen Konzentrationen an Problemchemikalien in den Flüssen der Schwellenländer gegenüber. BBU ruft weiterhin zum Protest gegen Castortransport auf. Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz ruft weiterhin zum Protest gegen die drohenden Castor-Atommülltransporte vom Atomkraftwerk Obrigheim nach Neckarwestheim auf. Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Dienstag, 20. Juni, einen Eilantrag der Gemeinde Neckarwestheim, Kreis Heilbronn, gegen die bevorstehenden Atommülltransporte abgelehnt. Der Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar und seinen Dachverband BBU hatten im Mai das juristische Vorgehen der Gemeinde Neckarwestheim gegen die drohenden Castor-Atommülltransporte auf dem Neckar von Obrichheim nach Neckarwestheim ausdrücklich begrüßt. Angemerkt wird aber auch, dass die Gemeinde Neckarwestheim die normalen Einspruchs- und Klagefristen im letzten Jahr verstreichen ließ. Die jetzt juristisch aussichtlosen Schritte im Eilverfahren gegen die Transportgenehmigung vom 16. Mai 2017 vorzugehen, wurden als politisches Feigenblatt bezeichnet. Der Bürgerinitiative Mittlerer Neckar und der BBU bezeichnen die bereits genehmigten Kastentransporte als riskant und gefährlich. Durch die Bewegung des Atommülls wird das Problem nur verlagert und nicht gelöst. In der politischen Arena Grundeinkommen bedingungslos. Die Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen wird immer lauter. Bündnis Grundeinkommen schreibt die Forderungen auf den Stimmzetteln zur Bundestagswahl 2017. Die Einpunktpartei macht praktisch eine kleine Volksabstimmung. Weiter gibt es einen Anstoß für die Diskussion um das durchaus auch kontrovers führbare Thema Grundeinkommen.
Bedingungsloses Grundeinkommen, wer träumt nicht davon, Geld zu kriegen, ohne was dafür tun zu müssen. Zumindest gibt es jetzt eine Partei dafür, das als Einpunktpartei dafür eintritt. Ich bin verbunden mit Uschi Bauer vom Bündnis Grundeinkommen. Erstmal Servus.
Hallo, guten Morgen.
Guten Mittag. Sie haben sich ja gegründet hier im Januar dieses Jahres und gleich mal angefangen, Unterschriften zu sammeln, um eben bei der Bundestagswahl 2017 antreten zu können und gelten, wie ich es gerade eben ausgedrückt habe, als Einpunktpartei. Was haben Sie denn vor, bei der Bundestagswahl vorzubringen?
Wir haben viel vor. Also gegründet hat sich die Partei natürlich schon im September 2016 in München mit 32 Gründungsmitgliedern, von denen ich auch eins war. Und am 13. Januar haben wir uns in Baden-Württemberg gegründet als Landesverband. Ich bin dann die erste Vorsitzende geworden und die Spitzenkandidatin. Und inzwischen gibt es in allen 16 Bundesländern schon länger Landesverbände und Unterschriften, Unterstützerunterschriften sammeln. Gutes Stichwort. Genau das mussten wir dann tun, damit wir überhaupt zugelassen werden zur Bundestagswahl. Und tatsächlich ist die frohe Botschaft genau heute, dass 13 Bundesländer die Unterschriften zusammen haben. Heute Schleswig-Holstein und es fehlen jetzt nur noch Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Also wir werden das schaffen, dass wir in allen Bundesländern wählbar sind bei der Bundestagswahl.
In allen Bundesländern wählbar. 63 Parteien haben sich jetzt am Montag angemeldet zur Bundestagswahl. Genau. Wo wollen Sie da punkten?
Ja, einfach mit der perfekten Botschaft, die in die Zeit passt. Also so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Das trifft auf praktisch alle Bereiche zu. Und wir sagen, Grundeinkommen ist wählbar und Grundeinkommen ist ein Kulturimpuls, der die Gesellschaft vom Kopf auf die Füße stellt. Und das verstehen immer mehr Leute. Enno Schmidt sagt zum Beispiel, das Grundeinkommen ist ein Feuerschiff, das in alle Häfen einläuft. Und genau so sehen wir das auch wenn wir als Ein-Themen-Partei antreten, fließt unsere Botschaft praktisch in alle gesellschaftlichen Bereiche ein.
Diese Botschaft ist allerdings auch schon in andere Parteien eingeflossen. Ich denke da an die Piraten, beziehungsweise halt ganz einfach andere Parteien, die auch sagen, wir brauchen ein Grundeinkommen. Warum nicht sich denen anschließen?
Ja, also das eine schließt ja das andere nicht aus. Wir wollen überhaupt niemanden, wir wollen keine Konkurrenz sein, sondern wir sagen einfach ganz selbstbewusst, das ist das Thema der Zeit und dafür stehen wir. Sie sagen, ja, die Piraten hatten es auf dem Ticker. Im Übrigen sind die Piraten wahrscheinlich nicht in allen Bundesländern wählbar. Also wir kriegen das jetzt hin. Die Piraten sind dann auch mit dem Thema Grundeinkommen wahrscheinlich nicht in jedem Bundesland wählbar. Und es kommt Bewegung in die Parteienlandschaft, würde ich sagen, weil neueste Nachrichten vom Bundesparteitag der Grünen. Die Grünen wollen einen Modellversuch jetzt mit dem Grundeinkommen starten, mit der Koalitionsverhandlung in Schleswig-Holstein. CDU, FDP, Grüne, die wollen sich jetzt auch mit dem Grundeinkommen beschäftigen, es diskutieren und bewerten. Also ich würde sagen, wir erzeugen da schon sowas wie einen Sog, dass die anderen Handlungszwang kommen. Also wir wollen keinen Zwang auslösen, aber man sieht, dass das Thema einfach auf der Agenda steht. Ja.
Ich gehe nochmal auf die Piraten zurück. Die Piraten sind ja auch gekommen, haben auch Handlungszwang praktisch ausgelöst, sind gehypt worden, waren plötzlich zweistellig, zumindest in den Umfragen. Und jetzt, naja gut, wer spricht noch von den Piraten? Treten nicht mehr in allen Ländern höchstwahrscheinlich an.
Ja gut, aber das liegt jetzt sicher nicht am Thema Grundeinkommen. Das liegt daran, was die Piraten innerparteilich angestellt haben. Aber ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht vertiefend reden, weil unser Thema soll ja Grundeinkommen sein, oder?
Richtig. Aber wie sieht es bei Ihnen da aus? Ich meine, wenn die eine Punktepartei mit diesem Punkt eben punktet, was wird dann geschehen? Beziehungsweise was haben Sie dann vor? Sie haben ja praktisch vor, aus dem Punkt nichts zu machen.
Ja, aber verstehen Sie mich richtig, dieser Punkt beinhaltet alle anderen aus unserer Sicht. Also unser Ansatz ist ja auch, wir setzen auf die Zweitstimme, es ist eine reine Zweitstimmenkampagne, wir haben keine Direktkandidaten und damit simulieren wir eine Volksabstimmung. Es gibt den Omnibus für direkte Demokratie, der schon lange durchs Land fährt und möchte, dass wir in Deutschland auch Volksabstimmungen haben. Also in der Schweiz gibt es die direkte Demokratie. Bis wir da sind, das erleben wir vielleicht gar nicht mehr, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollten wir darauf nicht warten und haben dann gesagt, dann gründen wir dafür eine Partei, explizit eine Partei wider Willen, weil wir wollen uns überhaupt nicht in das Schema der herkömmlichen Parteien einreihen, das, wie soll ich sagen, repräsentative Demokratie in meinen Augen ist ein Auslaufmodell. Also es geht darum, einfach die Menschen zu ermächtigen, zur Selbstermächtigung, dass sie handlungsfähig werden und das bewirkt eben das bedingungslose Grundeinkommen, weil es einem die Zeit verschafft, sich mit Themen der Zeit zu beschäftigen und weil es die Souveränität zurückgibt. Also wir sind eigentlich der Souverän im Staat und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ergibt sich eine absolute Machtverschiebung. Deswegen wird es wohl auch von den etablierten Parteien nicht wirklich auf die Agenda gesetzt. Ja.
Und deshalb Volksabstimmungen, aber da gibt es ja auch wiederum Parteien, die genau das entsprechend folgen und Sie sagen, dass Sie praktisch als Partei diese Volksabstimmung nicht umgehen, sondern praktisch ersetzen oder einen Trick gefunden haben, wie man in Deutschland eine Volksabstimmung ohne Volksabstimmung über die Partei praktisch initiieren kann?
Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich würde antworten, eben wenn sichtbar ist, wie viele Menschen mit der Zweitstimme das Bündnis Grundeinkommen und damit das bedingungslose Grundeinkommen wählen, dann wissen wir, wie viele Menschen in Deutschland die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens wollen. Das ist ein Systemhack, das ist eine indirekte Volksabstimmung, ja, wenn man so will, in einer indirekten Demokratie, will ich mal anfügen.
Danke ich auf jeden Fall mal Uschi Bauer, sie ist Spitzenkandidatin aus Lörrach für Baden-Württemberg für das Bündnis Grundeinkommen, das sich im Herbst bzw. in diesem Jahr hier zur Bundestagswahl stellen wird. Merci.
Danke vielmals. Tschüss.
PKA und Nazis düpieren NSU-Untersuchungsausschuss. Was dem BKA recht ist, ist einzelnen Nazis billig. Markus Fried, der als einer der Hauptverbindungsleute zwischen den Nazi-Szenen Chemnitz und Ludwigsburg gilt und damit auch des Besuchertourismus von Bönhardt, Mundlos und Zschäpe im Ländle in den einschlägigen Szenen, verweigerte nicht nur wie vom Oberlandesgericht München jede Erinnerung, sondern sagte den Parlamentariern durch bloßes Nichtanwesenheit ein dröhnendes Nö. Zu diesem und weiteren Zeugen aus dem Gesinnungsumfeld, dessen Nazi-Musikumfeld, freien und NPD-angebundenen Szenen unser Beobachter im Stuttgarter Landtag, Michael.
Michael, du bist schon sehr, sehr oft bei den NSU-Untersuchungsausschüssen gewesen. Gestern auch, gestern in Stuttgart. Da gab es 5 Zeugen und darüber wolltest du berichten.
Ja, diese 11. Sitzung war so ein bisschen, was den Vormittag anging, eine Sitzung, wo der Ausschuss in gewisser Weise entweder sich selbst vorgeführt hat oder aber vorgeführt wurde, nämlich einerseits vom Bundeskriminalamt und andererseits von bestimmten Personal aus der Nazi-Szene, insofern dort nämlich einer gar nicht erst erschienen ist, der geladen gewesen ist, aus der Nazi-Szene einer, der als eine personelle Scharnierfunktion zwischen der Chemnitzer Szene und den baden-württembergischen Szenen im im rechtsextremistischen Spektrum aus Ludwigsburg, Heilbronn und Stuttgart gilt. Der ist erst gar nicht erschienen. Und der andere war vom BKA und er war gar nicht vom BKA, sondern er war vom Landeskriminalamt in Bayern für 5 Monate abgeordnet gewesen zum BKA nach Meckenheim. Und sollte eigentlich einführen die Aussagen des V-Manns des Landeskriminalamtes Brandenburg, den Herrn Starke, der jetzt Müller heißt. Der hatten wir schon beim letzten Bericht dazu. Der ja jetzt nicht mehr aussagen kann, weil er als von seinem Aussageverweigerungsrecht als Angeschuldigter in dem parallel noch geführten Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes gegen Unterstützerinnen und Unterstützer des NSUs geführt wird.
Und was hat der jetzt ausgesagt?
Ja, der hat praktisch nichts ausgesagt, weil es kam dann heraus, dass er schon, oder sagen wir mal, die Befragung wurde relativ von den befragenden Obleuten schnell abgebrochen, weil es kam nämlich heraus, dass er, obwohl der Beschluss lautete, es möchte doch der Hauptsachbearbeiter dieser Spurenbearbeitung zu Herrn Starke und was der denn so weiß über die Unterstützungshandlungen für den NSU, für das NSU-Netzwerk, kommen, und sie hatten dann aber jemanden anders geschickt. Der war eben halt für 5 Monate Abgeordnet gewesen und hat dann den Hauptsachbearbeiter immer bei, ich glaube, 2 von 3 Befragungen nur begleitet. Hatte selbst aber gar keine Ahnung zur Vorgeschichte des V-Mannes Starke und war dann also praktisch ein untauglicher Zeuge.
Habe ich das richtig verstanden? Der erste kam nicht, der zweite konnte nichts aussagen und der dritte, V-Mann Starke, konnte ja auch nichts aussagen.
Also das war schon vorher klar, aber das Interessante ist, dass tatsächlich das Bundeskriminalamt, das ja auch immer seine Zeugen begleitet mit entsprechenden Leuten, trotz des Hinweises dieses LKA oder dieses Polizisten, der jetzt in der Mordkommission in München arbeitet, der hatte denen gesagt, ich kann ja gar nichts aussagen. Der Hauptsachbearbeiter bin ich doch gar nicht gewesen, ihn sie trotzdem hingeschickt haben. Und das ist natürlich, kann man als Affront, so haben das auch die Abgeordneten aufgefasst.
Und von diesen 5, wer konnte dann was sagen und was?
2 MPDler und einer, der in der Nazi-Szene sehr engagiert sich um Waffen bemüht hat, wie er sagte, als seinem Privatvergnügen. Da war eigentlich nur interessant, wenn man es jetzt mal so eng betrachtet, bei dieser Aussage, dass es in Baden-Württemberg offensichtlich möglich ist, verurteilt zu werden wegen verbotenen Waffenbesitzes und trotzdem durch Kreisbehörden oder Ordnungspolizeien in den Kreisen in Besitz und in legalen Wavenbesitz zu bekommen von 7 Langwaffen und 2 Kurzwaffen.
Kannst du das nochmal erläutern?
Ja, das ist einer, der in der Nazi-Szene relativ lange aktiv gewesen ist, der mehrere Schlägereien sich geliefert hat aus der Nazi-Szene heraus, der dann vor Gericht gestellt worden ist, unter anderem unter der Anklage illegalen Waffenverkaufes. Das wurde dann fallen gelassen, da ist er nicht verurteilt worden für. Aber er ist faktisch verurteilt worden zu 10 Monaten auf Bewährung wegen verbotenem Waffenbesitz. Es war in den 90er Jahren. Und dann im Jahre 2004 hat er die Waffenbesitzkarte von seiner Ordnungsbehörde in seinem Kreis bekommen und wurde seitdem auch nicht weiter kontrolliert. Er ist mittlerweile Mitglied des Schützenvereins, wo er dann auch noch übt. Und auch die haben ihm gesagt, deine Vergangenheit interessiert uns nicht so sehr, solange du in der Zukunft nichts Böses machst. Und er kann also praktisch mittlerweile durch Europa reisen im Besitz seiner Waffen und kann dort kräftig, sage ich jetzt mal so. Das war jetzt bemerkenswert, hat aber jetzt keine weitere Spur gebracht oder keine weitere Aufklärung gebracht, ob er nun oder er jemanden kannte. Er kennt zwar sehr viele aus dem Kreis derjenigen, die in Frage kommen, Waffen beschafft zu haben, für nicht nur das Trio, sondern auch für andere in der Nazi-Szene, aber das konnte an diesem Punkt jetzt nicht weiter groß ausgeklärt werden. Und das andere waren dann eben halt 2 MPDJN, also junge Nationaldemokraten, engagierte Leute. Und da war eigentlich eher interessant, beide 40 Jahre um die 40 rum. Also in ihrer Jugend, so in den 90er Jahren, jungen Erwachsenenzeit, waren sie sehr engagiert in der Nazi-Musikszene. Also die eine Frau war liiert mit dem Drama von Neue Werte und da wurde dann für meinen Geschmack viel zu wenig nachgefragt in Bezug. Also sie selbst sagte von sich, sie sei in die Nazi-Szene nicht über Musik und die Musikszene, obwohl sie Dutzende von Konzerten eingestand, wo sie im Osten gewesen ist, in Thüringen, in Chemnitz etc. Also tief involviert in dieses Netzwerk, dessen formaler Rahmen teilweise Blood and Honor gewesen ist, eng verbunden bis in die heutigen Tage hinein mit dem Milieu von Neue Werte, Sängern etc. Familien, sie bekennt sich jetzt wie nennt sich dann diese Frauenorganisation der NPD? GDF heißt die, glaube ich, als Abkürzung. Aber das Interessante war an diesem Vortrag eigentlich eher, an ihrer Aussage war eigentlich eher diese enge Verbindung zwischen jungen Nationaldemokraten, zu denen sie dann auch teilweise gehörte, wo sie dann auch Kultur und so weiter, Veranstaltungen und Rolle der deutschen Frau im nationalsozialistischen Prozess und solche auch Vortragsveranstaltungen organisiert hatte. Und dieser Szene, bestehend aus Blood and Honor, Hammerskins etc. Ja? Also das heißt, dieses Milieu überschnitt sich relativ stark. Und das ist ganz interessant für Baden-Württemberg jetzt in gewisser Weise gewesen, obwohl sich dann der nächste Zeuge davon absetzen wollte, der war dann Landesvorstand der NPD und JN und sagte, er sei immer in der Minderheit zwar gewesen, aber sie hätten trotzdem bewusst auch Grenzen ziehen sollen, weil sie wollten natürlich nicht als unordentlich, das war auch ihr Begriff nachher, unordentlich, die nationalistische Bewegung, so Selbstbezeichnung, nationalistische Bewegung natürlich, müsse einen bei der Bevölkerungsmehrheit ordentlichen Eindruck von positiven nationalistischen Werten vermitteln können. Das war so ihr Job, da darzustellen und so. Aber interessant war, dass alle beide sehr durchaus enge Beziehungen hatten. Die beiden waren geladen worden, weil sie an dem Fluchtpunkt, wo an dem 25.04.2007 das Wohnmobil von Böhnhardt und Mundlos, das angemietet gewesen ist, nach dem Polizistenmord in die Polizeikontrolle geraten ist. Und das heißt, an diesem Ort, wo diese Polizeikontrolle gewesen ist, gab es also auch dort sehr intensive Strukturen. Und diese Strukturen waren nicht nur nach Stuttgart, nicht nur nach Ludwigsburg, nicht nur nach Heilbronn, im Rems-Murr-Kreis gut vernetzt, sagen wir es mal so höflich ausgedrückt.
Von daher war das schon erhellend gestern, diese Zeugenaussagen, gerade die letzten
beiden. Jein. Weil leider der Ausschuss und die befragenden Mitglieder des Ausschusses sich eingelassen haben auf eine, so als würden sie die besseren Volkspädagogen sein und glauben zu müssen, davon zu überzeugen, dass ihre Ideologie falsch ist und dadurch aber eine gute Plattform geboten haben, den Ex-MPD, Ex-NJN-Kadern, die jetzt in einem Familiennetzwerk ihre nationalsozialistischen Werte weitertragen. Und das war so ein bisschen peinlich. Dabei kam am Rande dann doch noch mal ab und zu was so raus, wie zum Beispiel das Autokennzeichen dieses Ex-JN-Landesvorstandes, das dann AH88 natürlich trägt und wo er dann das rechtfertigt damit, ja, man muss ja irgendwie noch ein bisschen rebellisch scheinen können und er hätte das Glück gehabt, dieses Kfz-Kennzeichen zu haben. Das war, wie gesagt, also der Herr, der auf die Ordentlichkeit der deutschen Nationalsozialisten und ihrer leider erfolglosen, die er aber in ihrer Erfolglosigkeit immer auf die Extremisten, die auf dem Zahl des Verfassungsschutzes stünden, zurückführte.
Zum Schluss von diesem echt interessanten Interview noch mal eine Randbemerkung wolltest du noch machen bezüglich auch der AfD?
Ja, die AfD, die auch gerne immer so diskutiert darüber, weil die Frau aus diesem Neue Werte JN-Umfeld sagte zum Beispiel, sie hätte mit Werner, der nach seiner Inhaftierung von Folter berichtet hätte, stieg dann voll drauf ein. Die AfD hat sich jetzt kompetente Unterstützung beigetragen. beigezogen. Sie wird als parlamentarischen Berater einen ehemaligen Zeugen des NSU-1-Ausschusses in Baden-Württemberg, einen Zivilbeschäftigten des militärischen Geheimdienstes der USA, als ihren parlamentarischen Berater ab 1. Juli verpflichten, was allgemeine Verwunderung hervorruft. Er ist zwar auch noch nicht durch die Geheimdienstprüfung durch, aber weil er hat ja Kontakt mit Verfassungsschutzakten etc. Aber das zur Rolle jetzt der AfD und ihres parlamentarischen Beraterinnenstabes. Da ist ja jemand rausgeflogen, der Herr Fichtner ist ja rausgeflogen. Die Frau Baum und Herr Stauch machen das jetzt und die haben jetzt ihren parlamentarischen Beraterstab eben um diese Komponente ergänzt. Einer, der erst behauptete, die Amerikaner seien es gewesen und hätten alles beobachtet, dann aber vollkommen zurückgerudert ist. Jetzt wird er ihr parlamentarischer Berater, um gewisse Verschwörungstheorien durchaus noch wahrscheinlich am Leben erhalten oder verbessern zu können.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 22. Juli 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Thank you.
Жаль, что правильно презерватив использовать не учила тебя мама. Жизнь веселая обрушилась на голову, не работать, не учиться ты не стала. Детство солнечное на шальные доллары разменяла, променяла.